Du kannst auch schon das erste Bild anwerfen, dass wir das einfach so im Hinterkopf halten. Johannes 10, Vers 10. Ich aber bin gekommen, das sagt Jesus, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Und das sagt er im Zusammenhang, so wo er für seine Jünger betet. Und ich denke, wir dürfen das auch für uns in Anspruch nehmen. Leben in ganzer Fülle. Und wenn du jemandem so Vineyard erklären möchtest, dann hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn man hier das unser Vineyard-Männlein, was ich habe versucht zu basteln. Der Kopf ist natürlich Jesus, wie hoffentlich in jeder guten Gemeinde. Das richtet sich danach. Der Rumpf, die Gemeinde, unser Verständnis von Gemeinde ist, dass wir Familie sind. Wir sind der Ort der Heilung für Körper, Seele und Geist. In der Gemeinde findet Jüngerschaft statt und der Dienst aneinander. Dann haben wir den einen Arm, Evangelisation und Gemeindegründung. Vineyard betrachtet sich als Gemeindegründungsbewegung. Und der zweite Arm ist die Suche nach der Einheit der Kirche. Fünftens haben wir das ein Bein der Anbetung. Das Männlein steht also auf dem Bein der Anbetung. Und heute geht es um das Bein der Barmherzigkeit. Das Ganze steht natürlich auf dem Boden der Bibel, das Wort Gottes. Wenn du dir dieses Männlein einprägst, und wir wollen es mal das Bühlmännlein nennen. Das Bühlmännlein. Bühlmann, Bühlmännlein. Weil ich glaube, er ist Erfinder des Ganzen. Wow, aus Amerika. Bühlmännlein. Kannst du ganz kurz und knapp mal erklären, was Vineyard ist? Und ich glaube, dass wirklich das Bein der Anbetung das Standbein sein sollte. Also das Bein, wo du so drauf stehst und wenn du hinten in die Kniekehle haust, wo du dann so leicht zusammenzuckst. Und das Bühlmännlein ist so die Zusammenfassung unserer Kernüberzeugungen, wo wir gerade das in die Predigtthemen behandeln. Und heute ist eben das, ist Barmherzigkeit dran. Und wenn das nicht das Standbein ist, ist es zumindest das Bein der Bodenständigkeit. Das Bein, was uns irgendwie vom Abheben dann doch noch irgendwie auf dieser Erde festhält und uns auch ein Stück Sicherheit gibt. Es geht also um Barmherzigkeit. Und ich finde, und auch alle Definitionen von Barmherzigkeit etwas schwierig zu erklären, weil es auch so eigentlich nicht in unserem Sprachgebrauch vorkommt. Selten sagen wir, ach, der Manfred, der war aber gestern barmherzig. Wir kennen Barmherzigkeit vielleicht noch vom Samariter oder von Mutter Teresa. Und wenn Manfred oder der Samariter oder Mutter Teresa barmherzig sind, dann meint das, dass sie eine besondere Tat der Güte oder des Mitleids an jemanden getan haben. Also wenn jemand barmherzig ist, dann übt er eine mildtätige Handlung an einem anderen aus. Aber was ist denn Barmherzigkeit konkret? Zum Glück haben wir Jesus und der erzählt uns das in einer Rede. Und zwar steht die in Matthäus 25, Vers 31. Und das ist so der Text, an dem ich mich dann auch entlang gehangelt habe als Einstiegstext. Da sagt Jesus nämlich, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen. So wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Und wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihn antworten: Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Jesus wendet sich im Folgetext dann auch noch den Ziegen zu, auf der anderen Seite. Das habe ich jetzt aber einfach mal außer Acht gelassen. Also, weil Barmherzigkeit so ein bisschen schwierig zu erklären ist, konkretisiert Jesus das in 6 auswirkende Taten, in 6 auswirkende Handlungen. Und unsere katholischen Mitgeschwister haben diese auch benannt in die 7 Werke der Barmherzigkeit. Und die haben dem Ganzen einen Namen gegeben, ich glaube einfach, um das besser zu verinnerlichen. Und ich lese diese 7 Werke jetzt mal vor. Hungernde speisen, Dürstenden zu trinken geben, Nackte bekleiden, Fremde aufnehmen, Kranke besuchen, Gefangene auch besuchen und als 7. Punkt die Toten begraben. Das wurde im Jahre 250 durch Lactantius hinzugefügt. Ich nehme an, dass er sich sehr mit dem Thema beschäftigt hat und dass ihm das noch wichtig war, und dann hat er es noch drangefolgt und dann ist die 7 dann auch abgerundet, und so kann man sich vielleicht als Katholik besser merken. Was ich ganz interessant fand, dass Jesus hier in dem Text so einen direkte Zusammenhänge schafft zwischen einmal Barmherzigkeit. Barmherzigkeit führt zu Inbesitznahme des Reichs Gottes. Und zum Zweiten, Barmherzigkeit ist ein konkreter Dienst an ihm, ein konkreter Liebesdienst an Jesus. Barmherzigkeit ist nicht so handeln, damit der Notleidende irgendwie ein Almosen kriegt und ich ein Plätzchen im Himmel, so eine Win-Win-Situation. Barmherziges Handeln, es geschieht aus 2 Überzeugungen. Einmal, ich bin reich gesegnet durch meinen Glauben und handle dementsprechend aus einer übernatürlichen Fülle heraus. Und zum anderen, die Liebe, die ich durch Jesus empfangen habe und erfahren habe, ist eins mit mir geworden. Und ich kann dadurch so empfinden, wie Jesus auch gegenüber dem Nächsten empfindet. Jesu Liebe und ich verschmelzen zu einer Handlung. Und so komme ich irgendwie zum ersten Punkt. Barmherziges Handeln schöpft aus dem Reichtum meines gesegneten Lebens. Es ist schwierig, wenn man nichts hat oder wenn man wenig hat und dann auch von dem Wenigen noch was abgeben muss. So, man kann dem Nackten nicht in die Tasche greifen. Kennen wir vielleicht auch als Sprichwort, ne? Und gerade als Christ, wenn man wenig hat, wenn man so ein materieller Habenichts ist, und dann im Zusammenhang mit Geben und Barmherzigkeit dann noch die Inbesitznahme des Reich Gottes verkündigt wird, das ist doch irgendwie gemein. Ja? Du hast nichts und dann, ja, wenn du dann was gibst, dann ist dir das Reich Gottes sicher. Aber ich finde es einfacher mit Barmherzigkeit, wenn man das Wissen hat, man hat viel und man kann reichlich geben. Es ist einfacher, wenn wir in der Gewissheit leben, durch Christus bin ich reich, ich muss nicht knausern. Und wenn dich das Thema interessiert, dann empfehle ich dir den Epheserbrief, und wir lesen mal den ersten. Da geht es um unseren Reichtum, den wir durch Gott haben, durch den Glauben an Jesus. Und es lohnt sich, das wirklich mal zu studieren. Und in Epheser 1, Vers 3 steht: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in den himmlischen Welten durch Christus Anteil bekommen haben. Und dann folgen in diesem Anschlusskapitel. 9 Segnungen sind da beschrieben, die den Reichtum beschreiben, den wir durch den Glauben an Jesus haben. Und aus denen wir aus der Fülle schöpfen können und sollen. Da steht dann, du bist auserwählt, du bist ein Kind Gottes, durch Jesus bist du begnadigt, Nummer 3. Wir sind erlöst durch das Blut Jesu. Alle Sünden ist vergeben. Wir kennen den Willen Gottes. Wir sind als Miterben eingesetzt. Wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist als letzten Segen ist ein Pfand, also eine Anzahlung auf das, was wir mal erben. Oder was wir jetzt schon erben, ein Stück weit haben und dann noch in der Fülle bekommen. Und ich bitte dich wirklich, diese Verse 3 bis 14, Epheser 1, 3 bis 14, dich damit zu beschäftigen, mit dem Anteil des Erbes, was wir durch Christus haben, würde man auf theologisch sagen. Und ich möchte, mir hatte mal ein Beispiel, da habe ich mal eine Predigt zugehört und mir hat das Beispiel ganz gut gefallen, wo jemand eine Truhe, eine Kommode geerbt hat von Tante Erna. Die war verstorben und sie hat ihn sehr geliebt und er hat diese Truhe geerbt und die war auch sehr schön und passte wunderbar in das Zimmer rein und das Aquarium konnte man auch noch draufsetzen. Wunderschönes Erbstück. Und dann kommt irgendwie der Freund und was? Du hast diese Truhe geerbt? Mann, muss die dich aber lieb gehabt haben, die Tante Erna. Hast du mal reingeguckt? Nee, hat er nicht. Und das ist so, ein Beispiel dafür, wenn wir haben Dinge geerbt durch unseren Glauben und gucken da nicht so richtig nach. Aber erst wenn wir wirklich erkennen, was wir da geerbt haben, merken wir, wie reich wir durch den Glauben eigentlich sind. Und wenn ich das merke, ich bin reich, dann verändert sich mein Verhalten. Ja? Ich muss da nicht mehr so rumknapsen und knausen, sondern ich kann in vollen Zügen geben und ausgeben von dem, was ich habe. Ja, wenn ich also merke, ach, Jesus hat mir ja alles vergeben, dann muss ich nicht mehr nachtragend sein. Mir ist alles vergeben worden. Dann muss ich da doch nicht mehr dran denken. Ey, der hat mir doch dann und so komisch geguckt. Jetzt immer noch, ne? Oder wenn ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, dann lasse ich mich doch nicht von jedem Lebenssturm irgendwie in die Ecken pusten. Und das waren jetzt nur 2 Beispiele, wo etwas verinnerlicht ist von diesen Segnungen und die zu einer Änderung in meiner Lebenshaltung, in meiner Persönlichkeit führen, hin zu so einer Christusähnlichen Persönlichkeit. Und lasst uns doch irgendwie diesen Lebensstil entwickeln. Wir sind reich, verhalten uns entsprechend. Ja? Gut. Mit dieser Erkenntnis wollen wir auch Barmherzigkeit ausleben. Und das heißt jetzt für diese Kernüberzeugung, diesem Barmherzigkeitsbein, hat Vinyard die Erklärung für gefunden. So, wir haben eine Familie gefunden und wir wollen anderen Menschen auch ein Zuhause geben. Eben, wir haben Platz. Oder wir haben selbst göttliche Barmherzigkeit erlebt. Und wir gehen gemeinsam diese Wege der Charakter- und Persönlichkeitsentwicklung als Weg. So, war ich letztes Jahr ein anderer Mensch, als ich heute bin? Hat es da eine Entwicklung gegeben? Hoffentlich dank der Barmherzigkeit Gottes. Wir beten für Kranke in der Erwartung, dass Gott da wirklich eingreift. Und diese liebevoll wenn Gott jetzt nicht direkt das tut, was wir vielleicht erwarten, wenn nicht direkt eine Heilung eintritt, dann begleiten wir diesen Menschen einfach weiter liebevoll. Wir teilen unser Leben mit Notleidenden. Wir setzen uns für Arme und Ausgegrenzte ein. Und wir lassen einfach Gottes Gegenwart mit Menschen, die Jesus noch fernstehen, im Alltag erleben. Wir leben miteinander und beten miteinander. Und damit endet auch schon der erste Punkt, Barmherzigkeit. Das barmherzige Handeln schöpft aus dem Reichtum, also ich schöpfe aus dem Reichtum meines gesegneten Lebens. Und der zweite Punkt, den ich gerne mit euch besprechen möchte, ist, Barmherzigkeit ist ein konkreter Liebesdienst an Jesus. Ich denke mir, es wäre doch manchmal so viel einfacher, wenn jetzt Jesus hier irgendwie mit dabei säße. Man könnte ihn sehen, man könnte ihn anfassen und man könnte ihm irgendwie ein Stück was zurückgeben, was man meint, was Jesus auch für einen getan hat. Aber selbst so die Gerechten, wie sie sich und wie Jesus sie im Text nennt, haben Jesus auch nicht erkannt. Sie fragen, wann haben wir dich hungrig, durstig, krank gesehen? Vielleicht kennt der eine oder andere die Geschichte von Vater Martin, der darauf wartet, dass Jesus doch ihn persönlich, oder Jesus sagt, er kommt ihn besuchen und er wartet den ganzen Tag, bis es Abend wird und dann kommt eine Frau mit dem Kind rein und irgendjemand gibt einen Kaffee aus und dann wird es Abend und spät und Jesus war nicht da. Und dann schläft er ein und im Traum kommt Jesus zu ihm und sagt, hör mal, hast du mich gesehen bei der Frau mit dem Kind? Bei dem, den du zum Kaffee eingeladen hast, bei dem anderen. Das ist so eine Allegorie, wie Jesus uns in anderen Menschen begegnet. Oder unser St. Martin, den wir alljährlich im Herbst besingen. Meistens sind nur die ersten drei Strophen bekannt. Da gibt es, glaube ich, auch 8 Strophen, die dann weitergehen. Und in der 4. kommt raus, dass dieser Bettler, begegnet Martin auch im Traum, dass dieser Bettler eigentlich Jesus war. Und es gibt Geschichten, wo selbst die Jünger Jesus nicht erkannt haben, obwohl er leibhaftig vor ihnen war. Und dann kommt auch dieser Gedanke dann manchmal, ey, wenn man Jesus doch konkret irgendwie mit uns, also erleben, wüsste er es da so und man könnte ihn sehen, könnte ihm was sagen so und könnte ihm irgendwas wiedergeben davon. Und doch können wir irgendwie doch nur vermuten, dass hinter einem Bedürftigen Jesus steckt. Der Text geht ja noch weiter, aber ich habe ihn eben abschließen lassen mit den Worten, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Und dann gibt es natürlich auch diese enttäuschenden Erlebnisse. Ja, dann hast du jemandem geholfen, du hast dich für jemanden eingesetzt, du hast Zeit geopfert, du hast Geld geopfert und dann war doch die Enttäuschung da und getäuscht und man fühlt sich verarscht oder ausgenutzt und man denkt irgendwie, ey, war mal wieder umsonst. Ich hatte zum Beispiel mal, ich habe mal einen anderen Geschäftsmann die Stromrechnung bezahlt. Das waren über 500 Euro. Und ja, ich zahle es dir zurück und bis heute nicht da. Ne? Jesus war wahrscheinlich gerade in dieser Person nicht präsent. Aber barmherziges Handeln beinhaltet auch diese Enttäuschungen in Kauf zu nehmen. Es ist vielleicht tröstlich, dass der Text, den wir eben gelesen haben, der ist eingebettet. Einmal in das Gleichnis von den Talenten, ja, wo also der König seinen Dienern Geld gibt, was sie vermehren sollen. Ja, also er gibt ihnen was. In Klammern, wir haben vom Chef die Fülle bekommen. Und die andere Seite des Bettes, in den das eingebettet ist, ist, wo Jesus das letzte Mal ankündigt, dass er leiden wird. In Klammern, der Chef kündigt eigentlich das größte Werk der Barmherzigkeit an, nämlich sein Leiden und Sterben für uns. Und so eine Erkenntnis, ja, von diesem Einbetten in den Texten, das berührt mich irgendwie. Und das berührt mein Herz. Und diese göttliche Berührung, die verändert mein Herz. Und zwar verändert sich das dahin, dass ich ein Herz bekomme oder dass du hoffentlich auch ein Herz bekommst, wenn dich das berührt, wie Jesus ein Herz hat. Und ein Herz, was vom Wunsch geprägt ist, dem geringen Bruder begegnen zu wollen. Und barmherzig zu handeln, weil man einfach selber so viel Barmherzigkeit empfangen hat. Und wenn wir jetzt so in die Zielgerade einbiegen, der Predigt, dann können wir vielleicht festhalten. Durch den Glauben schöpfen wir das Leben in Fülle. Jesus begegnet mir, dem geringen Bruder, auf Augenhöhe. Und die Liebe von Jesus ist eins mit mir geworden. Und dadurch kann ich mich mit dem Notleidenden auch identifizieren. Und ich gehe selbst auf Augenhöhe mit dem Notleidenden und werde selbst zum geringen Mitbruder dessen, mit dem geringen Bruder. Ich finde, es bringt wenig, wenn eine Gemeinde jetzt beschließt, jetzt sind wir mal alle barmherzig, wir wollen das Barmherzigkeitsbein ausbauen. Und es wird Aktion A, Aktion B und irgendwelche Programme gemacht. So ein Bein muss trainiert werden. Und dieses Training beginnt bei jedem Einzelnen von uns. Und ich glaube, das größte Barmherzigkeitstrainingsfeld ist die Gemeinde selbst. Es ist in der Regel sollte hier der Ort sein, wo man nett ist, wo man nicht nachtragend, wo man freundlich gesinnt ist, wo wir so als Väter und Mutter Theresas untereinander sind. Ja, wir sind uns freundlich einander zugesinnt. Und da kann man sehr gut Barmherzigkeit auch üben. Und ich meine damit, hier ist der Ort, wo man handeln darf und sich ausprobieren darf. Hier sind also hoffentlich nicht die Leute, die darauf aus sind, einen auszunutzen oder zu verarschen. Und deswegen komme ich jetzt auch zu den Hausaufgaben. Und die einen mögen die Hausaufgaben, habe ich so festgestellt. Die anderen hassen sie. Mag sie. Wisst ihr, bei dem jungen König Salomo, den wollte Gott mit etwas beschenken. Und Salomo antwortet als junger Mann, gib mir ein Herz, das auf dich hört. Und jetzt, nachdem du so und nachdem du wirklich weißt, was du geerbt hast, ja, nachdem du dein Reichtum kennst, aus Epheser 1, Vers 3 und folgende, und nachdem du die Liebe Jesus in deinem Herzen bekommen hast und die gekeimt hat und die wächst, bitte doch Gott um ein barmherziges Herz, das durch seine Liebe zum Handeln verschmilzt. Also Hausaufgabe, bitte Gott um ein barmherziges Herz. Und ich möchte mit dieser Zusage schließen, die jetzt auch gleich hier erscheint, aus Hesekiel 36, Vers 26. wo Gott sagt, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Und wenn wir ein Herz haben, was lebt, wir hören schon im Hintergrund, jetzt kommt die Musik, dann, wenn wir ein Herz, was lebt, dann kriegen wir mit, wie der, wo Barmherzigkeit einsetzen kann, die von Gott geschenkt ist. In dem Sinne, viel Spaß beim Ausüben.